Wir sind am Ende der Predigtreihe mit dem Titel Spruchreif, also Texte aus dem Buch der Sprüche. Ich bin heute dran. Das ist eine gute Gelegenheit, mich gleich zu Beginn als Fan des biblischen Sprüchebuchs zu outen. Denn es findet sich im Sprüchebuch eine Fülle von Anregungen für das tägliche Leben. Zum Beispiel, nur als Beispiel, für den Umgang mit schlechter Gesellschaft. Sprüche 1. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Oder es findet sich in Sprüche 6 ein Hinweis zum Umgang mit morgendlicher Motivationsparalyse. Ich zitiere: Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Oder ich habe, das hat mich persönlich existenziell aufgewühlt und zutiefst erfreut, im Buch der Sprüche den biblischen Beweis dafür gefunden, dass Joggen gegen Gottes Willen ist. Ich zitiere Sprüche 28. Nur der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Das hat mir total gut getan, als ich das festgestellt habe. Ganz ernsthaft ist das Buch der Sprüche natürlich eins der biblischen Bücher mit dem größten unmittelbaren biblischen Praxisnutzen. Und darauf kommt es ja vielen Bibellesern besonders an. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Comic Hermanns Hauskreis kennen. Vor langen Jahren war der mal auf der Rückseite der jungen Erwachsenenzeitschrift dran. Die Zeitschrift gibt's immer noch, die ist heute total hip und cool. Früher war sie lustig und auf der Rückseite war dieser Comic und da wurde so ein ganz normaler Hauskreis beschrieben und bei einem dieser Comics war der Hauskreis im Gespräch über einen Bibeltext. Das war vielleicht ein Text aus 1. Mose, einer dieser sogenannten Völkertafeln, wo es immer heißt, der zeugte den und wurde so und so alt und der zeugte den und wurde so und so alt. Und während sie versuchen, über diesen Text nachzudenken, sagt eine von den Teilnehmerinnen des Hauskreises immer, ja und was bedeutet das jetzt für mich ganz persönlich? Das ist bei diesem Text jetzt zugegebenermaßen nicht so einfach. Beim Buch der Sprüche ist das meistens recht leicht zu klären. Was bedeutet das für mich persönlich? Ein ganz praxisnahes Buch. Heute sind wir also am Ende der Reihe zum Buch der Sprüche und fast auch am Ende des Buches der Sprüche selbst angekommen. Der Vers, der mir für heute zugeteilt wurde, steht in Sprüche 28, Vers 26. Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen. Das wurde mir, wie gesagt, zugewiesen. Als ich das zum ersten Mal las, musste ich schlucken. Weil ich dachte, es ist ja nicht so, dass wir in der gegenwärtigen Weltlage uns über ein zu viel an Verstandestätigkeit beklagen müssten. Es ist nicht so, dass die Menschen zu viel ihren Intellekt einsetzen täten. Wenn wir nur an den intellektuell überforderten Immobilienmakler denken, der durch eine Reihe unglücklicher historischer Umstände zufälligerweise im Weißen Haus in Amerika gelandet ist. Und da brauchen wir gar nicht nach Übersee zu schauen, da können wir uns auch an die eigene Nase fassen, wenn wir einfach mal so einen schönen Sommertag auf einer deutschen Autobahn verbringen. Kann man sich nicht über ein Übermaß an Verständnistätigkeit beklagen. Und das muss gar nicht so sein. Alle diejenigen von euch, die im Sommer vielleicht Urlaub im befreundeten europäischen Ausland gemacht haben und dann mit dem Auto zum Beispiel nach Holland gefahren sind oder Dänemark, dann merkt man, dass es auch ganz anders geht. Ganz freundlich, zivilisiert, vorsichtig und man kommt trotzdem ans Ziel, vielleicht sogar schneller. Und übrigens ist es auch bei Christen so, dass nicht unbedingt ein zu viel an Sätzen auf den Verstand zu beklagen wäre, sondern es gibt es auch bei Christen, dass geradezu Glaube und Verstand gegeneinander ausgespielt werden. Dass Glaube als etwas verkauft wird, was man anstelle von Vernunft haben sollte. Das kannst du mit deinem Verstand gar nicht durchdringen, das musst du einfach glauben. Das gibt es. Mich erinnert das immer an die berüchtigte Bibelstunde, von der ich mal gehört habe. Wie man so sagt, ich habe mal gehört von einer berüchtigten Bibelstunde, in der der Pastor einen Text aus dem Alten Testament vorlas und erlas. Und Eva war, dann blättert er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech beschmiert. Also er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen. Dann hat er aus Versehen zu weit geblättert, ist in der Geschichte von der Arche Noah gelandet. Das ist ihm nicht nicht aufgefallen. Jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen. Und sagt, dass Eva 300 Ellen lang war, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Das können wir uns durchaus vorstellen. Denn sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechtes. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech beschmiert war, das können wir uns nicht vorstellen. Das müssen wir einfach glauben. Das war natürlich nur ein Witz. Aber das gibt es auch ernsthaft. Ich bin ja viel im ganzen Land unterwegs und halte Vorträge, vor allem vor jungen Erwachsenen, Studierenden, auch viel über das Thema Glaube und Denken. Und ich erlebe gerade leider manchmal bei sehr frommen Menschen ein ganz tief sitzendes Misstrauen dagegen, zu viel nachzudenken. Dass Leute fast Angst haben, was passiert, wenn sie zu viel nachdenken. Und die sagen, lieber nicht nachdenken, das könnte gefährlich werden. Und ich finde, das ist nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern wenn man Glauben und Denken so auseinanderfallen lässt, dann ist das ein echtes Hindernis. Es ist ein Hindernis für die Menschen, die noch nicht glauben. Wenn Christen ihnen sagen, weißt du, das kannst du auch gar nicht mit deinem Kopf verstehen, das musst du halt glauben. Das hilft diesen Menschen gar nicht. Und es ist auch ein Hindernis für die Christen, wenn die niemals lernen, mit ernsthaften, kritischen Fragen umzugehen. Was machen die dann, wenn die zum ersten Mal eine echte kritische Frage hören, der sie nicht ausweichen können? Was passiert dann? Für meinen Weg zum Glauben war das enorm wichtig, dass ich Menschen getroffen habe, die mir auf meine Fragen Antworten geben konnten und die mir zeigten, ja, du kannst deine Fragen stellen und du kriegst auch Antworten. Und ich wünsche mir für diese Gemeinde, und ich denke, so praktizieren wir das ja auch, diese Gewissheit, dass wenn die ganze Sache mit Jesus wahr ist, weil die ganze Sache mit Jesus wahr ist, kann sie jede Frage aushalten. Und deswegen brauchen wir Glauben und Denken nicht gegeneinander auszuspielen, sondern es gehört ganz eng zusammen. Aber sehen wir mal genauer hin bei diesem Bibelvers. Das empfiehlt sich bei der Bibel sowieso immer genauer hinzusehen, sonst sitzen wir zu schnell irgendwelchen Missverständnissen auf. Ich erinnere mich da an eine Situation in meinem Jugendkreis damals, in dem ich auch selber zum Glauben gekommen bin. Da haben wir uns über einen Text aus dem Philipperbrief unterhalten, wo es heißt, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi. Und einer der Jugendlichen hatte ganz große Schwierigkeiten mit dem Text und hat immer gesagt, aber ich verstehe das nicht, den Vers. Was soll denn das? Und wir haben ihn gefragt, aber was ist denn dein Problem? Und er sagte, warum sollen wir denn lauter sein? Und es stellte sich heraus, dass er dachte, wir sollen die Lautstärke erhöhen. Und er hat das nicht verstanden, aber darum geht's ja nicht. Es ist ja nur ein altertümliches Wort für aufrichtig und eindeutig. Also genau hinsehen, das empfiehlt sich auch bei diesem Vers. Hier heißt es, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen. Hier steht also nicht, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf dein Gefühl. Das steht da nicht. Denn das Gefühl kann uns ganz genauso täuschen, wie unser Verstand uns täuschen kann. Weil wir nun mal von ganz vielen verschiedenen Faktoren bestimmt werden. Manche sind ganz alltäglich. Ich habe von einem Pfarrer gehört, der ganz viel für Jesus getan hat, ganz tolle missionarische Arbeit gemacht hat, der mal sinngemäß gesagt hat, wisst ihr was, vor der ersten Tasse Kaffee morgens kann ich noch nicht glauben. Mit anderen Worten, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und was mit meinem Körper ist passiert und meine Gefühlslage, das bestimmt mich alles und vielleicht sollte ich es deswegen nicht zu ernst nehmen. Also verlass dich auf dein Gefühl, ist keine gute Strategie und deswegen habe ich auch leise Zweifel, wenn Christen immer nur sagen, ach weißt du, ich fühle das halt. Ich fühle, dass das jetzt für mich dran ist. Oder auch, ich fühle, dass das jetzt nicht für mich dran ist. Dieser Satz hat geradezu Bekenntnischarakter in manchen Kreisen. Das ist jetzt nicht für mich dran. Damit kann man alles begründen. In der Gemeinde mitarbeiten ist nicht dran. Nach dem Essen abspülen ist nicht dran für mich. Ist nicht dran. Tut mir leid. Ich habe immer schon mal überlegt, ich könnte auf christlichen Festivals so kleine Armbänder verkaufen, wo drauf steht W-I-J-D. Was ist jetzt dran? Ja. Satz steht aber nicht in der Bibel. Was also ist stattdessen gemeint, wenn es nicht darum geht, nicht Verstand, sondern Gefühl? Es ist noch was anderes gemeint. Nochmal, da steht, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen. Da steht außerdem nicht, wer sich auf den Verstand verlässt, sondern wer sich auf seinen Verstand verlässt. Und wisst ihr, was da im hebräischen Urtext steht, also im Original? Da steht das Wort Löff und das heißt eigentlich so viel wie Herz. Wörtlich übersetzt steht da, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Tor. Und damit ist das Innerste der Person gemeint. Nicht unbedingt das, was wir unter Herz verstehen, nochmal unsere Gefühle und so weiter, das ist gar nicht gemeint, sondern sozusagen das Entscheidungszentrum der Person. Da, wo wir unsere Entscheidungen fällen, Gefühle, Verstand spielen da alle eine Rolle, unser innerstes Personenzentrum. Und dieser Text sagt, wenn du dich nur darauf verlässt, bist du töricht. Denn es geht bei der ganzen Geschichte nicht um Denken oder Nicht-Denken. Ja? Ich denke, also bin ich, hat ja schon der französische Philosoph René Descartes gesagt. Ich denke, also bin ich. Und ich weiß, manche Studenten machen sich immer Sorgen, wenn sie diesen Satz hören, weil sie sich fragen, was passiert, wenn ich nicht denke? Bin ich dann weg? Das ist aber nicht der Punkt. Es geht gar nicht um Denken oder Nicht-Denken, sondern es geht um die Frage, auf wen verlasse ich mich? Nur auf mein Denken, meine Pläne, meine lupenreinen guten Absichten? Je besser ich mich selbst kenne, desto mehr merke ich, dass ich all dem mit einer gesunden Vorsicht begegnen sollte. Denn ich kann mich irren. Ich kann mich irren. Ich habe vor einiger Zeit einen der sogenannten TED-Talks gesehen, also diese kurzen Vorträge über neue Ideen, immer so 15 Minuten lang. Und da hat eine Vortragsrednerin ihr Forschungsprojekt vorgestellt. Sie hat nämlich über das Phänomen des Irrtums geforscht. Und sie hat gegen Anfang ihres Vortrags ins Publikum gefragt, wie fühlt man sich denn, wenn man sich irrt? Und ihre Zuhörer sagten, ja, man fühlt sich schlecht, es ist einem unangenehm, es ist peinlich. Und sie sagte, ja, das ist alles nicht falsch, aber es ist nicht ganz genau, denn so fühlt man sich, wenn man bemerkt, dass man sich irrt. Wenn man sich dagegen irrt, fühlt man sich gut, weil man ja nicht merkt, dass man sich irrt. Man glaubt, man sei im Recht, deswegen irrt man sich ja. Das ist der Punkt. In dem Moment, in dem man sich irrt, merkt man es nicht. Man kann also in vollster Gewissheit und großer Freude vollkommen daneben liegen. Und das hat nichts mit meinem IQ zu tun. Es gibt sehr, sehr kluge Menschen, die können sich wunderbar die Dinge so passend persönlich zurechtbiegen. Weil wir in unserem Innersten immer auch Interesse geleitet sind und gerne alles so ein kleines bisschen gerade biegen. Versteht ihr, unser Verstand ist ein kostbares Werkzeug, das Gott in uns eingebaut hat. Aber dieses Werkzeug kann beschädigt werden, dadurch, dass wir alles uns so zurechtbasteln, wie wir es gerne hätten. Und bei anderen Menschen fällt uns das meistens recht schnell auf, dass sie sich die Dinge so ein bisschen zurechtkonstruieren. Wenn die zum Beispiel sagen, ja, ich benutze den Bus, ohne eine Fahrkarte zu lösen. Aber weißt du, ich halte die Fahrkartenpreise im öffentlichen Nahverkehr sowieso für zu hoch. Und mein ziviler Ungehorsam ist eine Form des stillen Protestes, der eines Tages dazu führen wird, dass die Preise gesenkt werden. Künftige Generationen werden mir also für meinen Mut dankbar sein. Ja, so kann man sich das zurechtbiegen, ja? Oder dass Leute sagen, ja, in der Steuererklärung, das ist jetzt nicht alles ganz genau, wie ich das angegeben habe, aber weißt du, das merkt doch keiner. Oder wenn Leute sagen, ja, ich habe mal meinem Ehepartner versprochen, bis der Tod uns scheidet, aber das wirklich ernst zu nehmen, das ist doch übermenschlich. Das kann doch keiner erwarten. Wenn andere Leute sowas sagen, dann fällt uns das ganz schnell auf, dass sie sich die Dinge zurechtbiegen. Aber was ist bei uns selber? Was tun wir, um nicht auf uns selbst hereinzufallen? Folgende Begebenheit hat mal ein guter Bekannter von mir in einer Predigt erzählt. Und weil er sie selber in einer Predigt erzählt hat, erzähle ich sie jetzt auch. Das war nicht in Marburg, sondern wo ich mal früher gewohnt habe, in der Gemeinde dort, hat er eine Predigt gehalten. Ein ganz netter, bescheidener Mensch, Familienvater, Naturwissenschaftler, freundlich. Ich erlebe ihn als absolut zuverlässig. Und er hat in dieser Predigt gesagt, Er ist öfter auf Dienstreise und wenn er auf Dienstreise ist, ist er in einem Hotel einquartiert. In diesem Hotel gibt es einen Fernseher und wenn er abends allein in diesem Zimmer sitzt, schaltet er den Fernseher an und er hat sich schon öfter dabei ertappt, dass er auf Kanälen landet, die es typischerweise im Hotelfernsehen auch gibt, die er eigentlich gar nicht gucken möchte, die er aus ethischen und ästhetischen Gründen ablehnt, aber er schafft es nicht abzuschalten. Und weil das so ist, hat er in dieser Predigt gesagt, hat er vor seiner nächsten Dienstreise bei dem Hotel angerufen und gesagt, können Sie bitte den Fernseher aus meinem Zimmer entfernen. Sehr beeindruckend. Was tun wir, um nicht auf uns selbst hereinzufallen? Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen, heißt es. Was ist mit Weisheit in der Bibel gemeint? Wenn in der Bibel von Weisheit die Rede ist, dann ist damit nicht gemeint, dass Menschen einen möglichst langen Bart haben sollen, dass sie möglichst langsam und ruhig und gemessen sprechen sollen. Hätte ich persönlich sehr schlechte Karten. Es geht auch nicht darum, unseren inneren Yoda zu entwickeln. So ein kleines Wesen, das dann bei Gelegenheit sagt, versuchen, du musst es. Sondern Weisheit hat in der Bibel immer zwei Teile. Der erste Teil ist, ich lerne, wie das Leben am besten funktioniert. Und das Buch der Sprüche ist voll von solchen Hinweisen. Wie funktioniert das Leben? Wie läuft das Leben richtig? Und nicht nur das Sprüchebuch da ist voll davon, sondern es findet sich Weisheit auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Der größte Weisheitslehrer in der Bibel ist Jesus selbst. Und die größte Weisheitsrede in der Bibel ist wahrscheinlich die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Die große Rede, die Jesus einmal gehalten hat, wo er beschreibt, wie das Leben in Gottes Wirklichkeit aussehen kann. Und da sagt er sinngemäß so Sachen wie, ja, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören. Ich sage euch, wenn ihr ja sagt, sollt ihr ja meinen. Wenn ihr Nein sagt, sollt ihr Nein meinen. Das muss doch reichen. Klammer auf. Was wäre das für eine Welt, in der man sich auf das Wort anderer Menschen einfach verlassen könnte? Klammer zu. Oder Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich sage euch, wenn ihr in eurem Herzen anfangt, den Hass auf einen anderen Menschen zu nähren und zu füttern, dann seid ihr schon auf dem Weg zum Mord. So krass und so lebensnah redet Jesus von Weisheit. Ich lerne, wie das Leben am besten funktioniert. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, ich lerne, wo mein Platz in diesem Leben ist. Und zwar mitten in diesem Leben, in diesem ganz alltäglichen, manchmal widersprüchlichen Leben, mittendrin, da ist mein Platz. Und unter Gott. Gott ist Gott. Ich bin es nicht. Und je mehr ich das begreife, desto entlastender ist das. Ich muss nicht Gott sein. Gott ist Gott. Ich bin es nicht. Und deswegen, weil das so ist, möchte ich Gott mehr vertrauen als mir selbst. Wenn ich Gott mehr vertraue als mir selbst, dann werde ich dadurch irgendwann zu jemandem, dem man mehr vertrauen kann als jetzt. Wenn ich Gott mehr vertraue als mir selbst, werde ich dadurch zu jemandem, dem man irgendwann mehr vertrauen kann als jetzt. Und das Beste an der ganzen Sache ist, das tun wir nicht aus eigener Kraft. Nicht, indem wir mit einer gewaltigen moralischen Kraftanstrengung das in uns hervorbringen, sondern Gott greift uns dabei unter die Arme. Denn die Weisheit, von der das Alte Testament schwärmt, im Buch der Sprüche wird sie fast als Person beschrieben. Frau Weisheit ruft dich. Sie wird fast als göttlich beschrieben. Diese Weisheit, die wird am Ende der Bibel konzentriert, als Konzentrat in einer einzelnen Person, in der Person Jesus selbst. Und von dem heißt es in 1. Korinther 1, wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus selbst ist Gottes Weisheit. Und in Kolosser 2, in ihm, in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, wenn wir versuchen, in der Weisheit zu wandeln, sind wir nicht allein, sondern Jesus ist bei uns, die Weisheit in Person. Und er lenkt unseren Blick Er lenkt den Blick vielleicht auch auf die blinden Flecken, die uns nicht auffallen. Und er sagt, guck mal dahin. Achte mal da drauf. Und wenn wir hinfallen, wenn wir scheitern, ergreift er uns an der Hand und sagt, komm, steh nochmal auf. Es macht nichts. Ich bin für dich da. Steh nochmal auf. Versuch's nochmal. Das ist gemeint mit dem Satz, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit, in Christus, der selber die Weisheit ist, wandelt, wird entrinnen. Dazu helfe uns Gott. Amen.